Vis-à-vis.
Herr Krüger, wer oder was ist ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin? Wie würden Sie das definieren?
Also ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man sich seine politische Mündigkeit erarbeiten muss. Und dazu gehört eben, kompetent zu sein in Sachen kritischem Denken, in Sachen demokratischer Resilienz. Also es geht darum, sowas wie die Menschenwürde oder auch den Minderheitenschutz immer im Blick zu behalten und sich nicht ausreden zu lassen. Und letztendlich kommt es auch darauf an, sich mit den mündig erworbenen Kenntnissen und Analysefähigkeiten eine aktive Teilhabe an gesellschaftlichen Fragen und Aktionen zu sichern.
Sie selbst waren in der DDR Bürgerrechtler, studierten Theologie, engagierten sich in der Gruppe Kirche von unten. War das Ihr persönlicher Weg eines mündigen Bürgers in der DDR? Kann man das so sagen?
Ja, man kann das so beschreiben. Ich glaube, es gibt ein paar ganz wesentliche Unterschiede zu Mündigkeitsfragen in autoritären Regimen und in demokratischen Gesellschaften. Die Situation in der DDR war halt so, dass man umgeben war von Agitation und Propaganda und deshalb die Herausforderung politischer Mündigkeit enorm war und auch immer angstbelegt war. Das ist heute in der Demokratie nicht der Fall. Man kann auf freie Meinungsäußerung, die verfassungsrechtlich verbrieft ist, pochen. Und in DDR-Zeiten war es eben so, dass man diese Angst ein Stück überwinden musste. Auf der anderen Seite eben Widerstände gegen das Selberdenken da waren. Und mit diesen Herausforderungen war es eben nicht so einfach, politische Mündigkeit tatsächlich Tag aus Tag einzuleben.
Mhm. Nun war hier für einige Menschen in den letzten Jahren die Corona-Pandemie eine Zäsur. Waren die Corona-Maßnahmen, war vor allem der Lockdown eine Art erzwungene Unmündigkeit, wie einige Menschen denken?
Ich fand zuweilen die Diskussion zugespitzt und auch übertrieben. Aber im Kern ist natürlich sozusagen jede Meinungsbildung, jeder Prozess einer Meinungsbildung eine Aushandlungssache. Von sich selbst mit der Gesellschaft, mit den Positionen, die einen umgeben und die von der Gesellschaft und den Verantwortungsträgern auch zu vertreten ist. Insofern kriegt man Mündigkeit an der Stelle nur in der Kontroverse. Und das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Die Positionen waren polarisiert. Aber was mich ein bisschen irritiert ist, dass auch jetzt nach Corona sozusagen diese Polarisierung mit Vorurteilen angereichert weiter stattfindet. Und damit muss man sich kritisch auseinandersetzen. Man kriegt diese Mündigkeit und auch die politische Bildung nicht umsonst.
Ja, weitergeführt gibt es ja jetzt auch eine gewisse Skepsis und Misstrauen gegenüber der etablierten Politik bei einigen Menschen, gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien. Ist nicht das in dem Sinne dann auch ein Ausdruck von Mündigkeit? Es gibt ja Gruppen, die sich als mündige Bürger selber titulieren und diese skeptische Haltung auch durchaus pflegen.
Ja, ich würde dem prinzipiell zustimmen, denn politische Bildung und auch politische Mündigkeit sind nicht sozusagen sakrosankt in eine Richtung zu interpretieren, sondern in demokratischen Gesellschaften geht es darum, Kontroversen auszuhalten und in zivilisierten Formen auch in gesellschaftlichen Debatten auszutragen.
Nun hat das Erstarken der AfD und die Schwäche der früheren Volksparteien keineswegs dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung gesunken ist. Im Gegenteil, also wir sehen ja eher jetzt auch bei Kommunalwahlen etwa, die Wahlbeteiligung steigt. Ist das eine gute Entwicklung?
Prinzipiell ist es eine gute Entwicklung. Die Wahlbeteiligung ist ja sozusagen ein Ausdruck eines der vornehmsten Rechte in der Demokratie. Und da jetzt zu sagen, nee, es ist uns aber nicht so lieb, wenn die Wahlbeteiligung steigt, weil dann die rechtspopulistischen Stimmenanteile steigen, das finde ich, ist unredlich. Und da muss eher sozusagen die Politik dann aufgefordert werden, sich dann doch diesen Debatten zu stellen und Lösungen zu entwickeln und Kontroversen so sichtbar zu machen, dass Menschen bei der eigenen Meinungsbildung eben unterstützt und gestärkt werden.
Sie haben 1989 die SPD in der DDR mitgegründet, waren später Jugendsenator in Berlin, Bundestagsabgeordneter der SPD und haben sich dann Ende der 90er Jahre aus der Parteipolitik verabschiedet. Warum eigentlich?
Ich habe mich damals aus familiären Gründen zurückgezogen aus der Politik, weil ich als Vater was von der Erziehung meiner Kinder haben wollte. Und dann habe ich 25 Jahre lang ein Amt wahrgenommen, nämlich als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist kein politisches Mandat im klassischen Sinne, sondern es ist eine Leitung einer Behörde, die eben genau diese Aufgabe, politische Mündigkeit zu unterstützen, wahrnimmt. Und das habe ich mit Herzblut getan. Die Impulse kamen häufig von außen. Konflikte, kriegerische Auseinandersetzungen, der Klimawandel. All diese Fragen verlangen ja, dass man sie reflektiert, mit sich selbst in Beziehung setzt und auf diese Art und Weise ja im besten Sinne des Wortes Bildungsprozesse unterstützt und anstößt. Und für mich war das in den letzten 25 Jahren eine große, auch persönliche Fortbildung.
Wie versucht die Bundeszentrale vor allem junge Leute politisch zu bilden? Also mit Aufsätzen und Vorträgen funktioniert das heute ja nicht mehr so richtig gut.
Wir haben zum Beispiel sehr stark auf die Entwicklung der Online-Medien reagiert und sind da mit der Zeit gegangen. Der Wahl-O-Mat zum Beispiel ist eigentlich für alle Altersgruppen mittlerweile ein Unterstützungsinstrument, sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Positionen der Parteien, die kandidieren, zu bestimmten Fragen aussehen. Dann haben wir sehr viel in den Social Media gemacht. Wir haben entdeckt, dass junge Leute sehr stark sich orientieren an Influencern im Netz, die ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit für sie verkörpern. Und da haben wir sozusagen in Kooperation mit vielen dieser Leute Themen bearbeitet, zeitgeschichtliche Themen. Wir haben das Thema Klimawandel, das Thema Fake News bearbeitet und kommen eben an junge Leute ran, die wir sonst mit den klassischen Mitteln der politischen Bildung nicht hätten erreichen können. Und da sozusagen Unterstützung durch politische Bildung zu organisieren und auf den Weg zu bringen, ist auch ein Stück Service an der Demokratie.
Und jetzt kommt noch KI dazu. Das macht es auch nicht leichter, oder?
Definitiv. Das ist aus meiner Sicht Fluch und Segen, was uns da erwartet. Und der entscheidende Faktor eigentlich für die politische Bildung ist, dass es einer neuen Form von politischer Medienbildung bedarf. Weil man kriegt heute nicht mehr Medienbildung ohne politische Bildung und nicht mehr politische Bildung ohne Medienbildung. Wir wissen alle, dass es die Fake News oder Deepfakes gibt, wo es um manipulierte Nachrichten sind. Und es ist wichtig, in der Demokratie zu verifizieren, was vertrauenswürdige Informationen sind. Und junge Leute wissen das sehr wohl und haben dort eine enorme Kompetenz. Wird manchmal behauptet, dass junge Leute nicht mehr öffentlich-rechtliche Angebote konsumieren und wahrnehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie holen sich das nun nicht mehr über das lineare Fernsehen, sondern sie holen sich das über die Services im Netz. Und insofern finde ich, sind die Veränderungen, die stattgefunden haben, von enormer großer Bedeutung, auch alle unsere Instrumente zur Verteidigung der Demokratie weiterzuentwickeln.
Das klingt ja vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen. Vor diesem Hintergrund, was meinen Sie, sollten Jugendliche mit 16 wählen dürfen, nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch auf Bundestagsebene?
Ich bin an der Stelle definitiv der Meinung, dass wir das jungen Leuten einräumen sollten, weil es gibt eine politische Herausforderung und die besteht schlicht darin, dass wir eine Alterspyramide in der Gesellschaft haben, die junge Leute tendenziell eher einschränkt in ihren Möglichkeiten. Junge Leute sind unterrepräsentiert in der Gesellschaft und brauchen deshalb mehr Partizipation, mehr Teilhabemöglichkeiten und dazu gehört unter anderem auch die Möglichkeit, an den Wahlen teilzunehmen. Außerdem sind junge Leute mit 16 im schulischen Bereich ständig mit politischer Bildung als Schulfach konfrontiert. Und das zeichnet sie vielleicht sogar aus, in vielen Fragen mindestens genauso kompetent zu sein wie ihre Großeltern oder ihre Eltern.
Trotz Ihres, ich sag mal, vorsichtigen Optimismus, der aus vielem spricht, was Sie gerade gesagt haben, macht Ihnen trotzdem die politische Entwicklung Sorge? Haben Sie Angst um unsere Demokratie?
Ja, das ist so, aber weniger sozusagen vor jungen Leuten, weil wenn man sich das Wahlverhalten junger Leute anguckt, dann sind die Verteilungen der Stimmen doch viel breiter, als das in anderen Altersgruppen der Fall ist. Was die Herausforderungen betrifft für die Demokratie, mache ich mir schon enorme Sorgen, Politik muss auf die Menschen und ihr verlorenes Vertrauen Rücksicht nehmen oder darauf eingehen. Beteiligung ist ein grundsätzliches Gut in der Demokratie und da kann man sich nicht aussuchen, sozusagen, wen lässt man sich beteiligen und wen lässt man sich nicht beteiligen, sondern das ist ein Recht, was allen zusteht, dem muss man sich stellen und daran muss man eben auch die gesellschaftlichen Konflikte aushandeln. Entscheidend für die Demokratie ist, dass man das, was in der Verfassung, im Grundgesetz niedergelegt ist, auch akzeptiert und einhält und die roten Linien nicht überschreitet. Zum Beispiel Einschränkungen von Minderheitenrechten, wenn es dann sozusagen unterschiedliche Klassen von Menschen gibt.
Was sagen Sie Menschen, die mit all ihrer Mündigkeit und ihrem Verstand zu den Rechtsextremen tendieren?
Ja, ich glaube, dass wir Formen finden müssen der gesellschaftlichen Debatte und des Aushandelns, die Positionen, die eben nicht mehr durch das Grundgesetz gedeckt werden, in die Debatte zurückholen. Jeder Mensch hat das Recht und auch die Kraft, sich zu verändern und seine Position zu überdenken. Und insofern ist es lohnenswert für unsere Gesellschaft, wenn wir uns mit all diesen Vorurteilen und Positionen auseinandersetzen und nicht von vornherein sozusagen Noten verteilen oder Einordnungen präsentieren, sondern offen diese Diskussion aufgreifen und durchaus das Kontroversitätsprinzip in der politischen Bildung ernst nehmen. Aber dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass wir bestimmte Werte in der Demokratie verabredet haben und diese Werte gilt es zu verteidigen und nicht aufs Spiel zu setzen.
Herr Krüger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
Gerne, alles Gute.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.